Ja, ich sitze hier auf der CeBIT mit Harald Schirmer. Wir sind ein bisschen aus der Halle rausgegangen, um die Hintergrundgeräusche nicht so laut zu haben. Und ich freue mich, dass du dir im Moment Zeit nimmst, dass wir heute mal über euer Guide-Konzept im Detail sprechen können. Morgen erstmal.
Ja, danke Simon. Schönes Wetter hier heute.
Ja, exzellent. Also perfekt blauer Himmel. Die Leute laufen hier überall vorbei, es ist viel los. In der Halle war es auch viel zu laut, also hätten wir uns wahrscheinlich gar nicht gehört. Über euren E2.0-Ansatz ist ja schon viel berichtet worden. Du hast viele Vorträge gemacht, es gibt Papiere auf Konferenzen und da wird ja meist so der große Wurf erklärt. Wie ging es los? Welche Abteilung waren beteiligt? Wie seid ihr rangegangen? Und ein Detail, was ja doch immer auf große Resonanz stößt, ist das Guide-Konzept. Das ist ja ein Element, wie ihr sozusagen den Adoption-Prozess treibt, wie ihr die Multiplikation treibt. Und ich würde einfach in den Shownotes von dem Podcast mal diese anderen Quellen, gibt es einige Filmaufnahmen auf YouTube und Präsentationen in deinem Blog, hast du mal die wichtigsten Sachen verlinkt, einfach verlinken und heute mal speziell auf dieses Guide-Konzept eingehen. Mhm. Und da wäre es schön, wenn wir mal so zum Einstieg kurz nochmal reflektieren, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Also wie seid ihr, wie bist du damals auf die Idee gekommen, so ein Guide-Konzept zu machen, zu erstellen?
Es war für mich relativ unkompliziert, weil ich habe diese Idee des Guide-Konzepts im Endeffekt vor, ich würde sagen, fast 15 Jahren selber mal einfach an mir selber ausprobiert. Also nicht in Form von, ich muss etwas für die Zukunft jetzt entwickeln oder das war alles ja, natürlich überhaupt nicht absehbar. Ich war damals in der Elektronikentwicklung und habe festgestellt, dass wenn wir mit den ganzen Informationen, die wir alle haben, einfach anders umgehen, wenn wir sie anders dokumentieren, wenn wir sie anders zur Verfügung stellen, Dinge, die man heute so als Workout Loud bezeichnen würde, dann können wir als Firma, als Abteilung unglaublich viel erfolgreicher sein. Das habe ich dann erstmal in so kleine Nebenjobs versucht, habe dann irgendwann es geschafft, dass ich darauf wirklich eine teilweise Jobbeschreibung bekommen habe, die sich um quasi Informationssysteme, haben wir das damals genannt, gekümmert haben. Das heißt, ich habe im Endeffekt selber versucht, sowas, also es war ja alles noch vor Social Media, sowas aufzubauen, wie so ein, heute würde man sagen, Wissensmanagement-Thema, wobei der Fokus aber drin war, sich darum zu kümmern, was die Leute für Fragen haben. Mhm. Also jetzt weniger einfach nur zu sammeln, Dokumente sammeln und irgendwo einen Ordner stellen, sondern den Leuten anzubieten, wer auch immer irgendeine Frage hat, der soll zu mir kommen. Und wir lösen sie gemeinsam. Und das Ergebnis von diesem gemeinsamen Prozess ist quasi eine Dokumentation, die dann wieder die Basis ist für jeden anderen, der das gleiche Problem hat.
Um persistent die Antwort sozusagen auch für andere dann bereitzustellen.
Ganz genau. Also eigentlich ein Effizienzprozess, der dafür sorgt, dass Fragen nur noch einmal gestellt werden müssen. Und damals, muss ich sagen, hatte ich noch als Ziel im Endeffekt, wenn das Tool nur gut genug strukturiert ist, wenn das schnell genug ist oder sowas, dann ist alles super. Habe dann aber über die Erfahrung mit den Menschen, mit den Kollegen, mit denen ich gearbeitet habe, und es waren wirklich Fragen von Themen über die Kantine bis hin zu irgendwelchen Ausfällen über elektronische Bauteile, Reisemeldungen, also es ging in wirklich komplette Bandbreite der Möglichkeiten, die man so im Businessumfeld hat, ist mir immer mehr aufgefallen, dass es eigentlich viel mehr um die Menschen geht, als um deren Inhalte. Und dieses, ich gehe zu jemandem hin und schaue ihm über die Schulter, das, was ich im Moment versuche, so ein bisschen als so den deutschen Begriff für Workout Loud nicht zu etablieren, aber für mich zu interpretieren, weil das einfach so eine, ich schaue jemanden über die Schulter und sehe nicht nur, was hat er denn jetzt gerade für ein Problem, sondern ich sehe auch sein ganzes Umfeld. Wie hat er seine Icons orientiert am Bildschirm? Wie arbeitet er auf seinem Arbeitsplatz? Welche Programme hat er alle gleichzeitig offen? Das heißt, ich kriege sehr, sehr viel Informationen über diese Person, während ich ihm mit seinem eigentlichen Problem helfe.
Also das, was Etienne Wenger, der Communities of Practice als Konzept definiert hat, situiertes Lernen genannt hat. Also Lernen genau in der Situation, in der ganz sich die genau. Person ja. befindet.
Und ich habe dann versucht, dieses Prinzip im Endeffekt, was ich da mache, mal zu dokumentieren. In Form von nicht einem Prozess oder sowas, sondern von einer Haltung, nenne ich es jetzt mal. Also einer persönlichen Haltung. Habe dann das damals so ähnlich wie Redakteur versucht zu bezeichnen. Das ist jemand, der wirklich den Leuten hilft, eine Dokumentation von Prozessen auf einer persönlichen Ebene zu machen. Dann kamen so die ersten Social-Media-Tools auf im Endeffekt und ich habe mich mit Kollegen in Frankfurt dann zusammengesetzt und wir haben versucht, das auf einer größeren Skalierung zu machen, weil das waren vorher ungefähr 200 Leute. Das konnte man alleine locker machen. Danach ging es dann relativ schnell auch international bis 6.000 Leute. Da geht es natürlich nicht mehr, dass es eine Person immer nur macht. Mhm. So, das heißt, es mussten mehrere Leute werden und es war am Anfang sehr, sehr schwierig, einfach dieses Mindset irgendwo hin zu transportieren. Und dann habe ich versucht, mir zu überlegen, okay, was sind denn die Kriterien, die jemanden dazu bringen, so zu agieren? Und das sind im Endeffekt dann die, ich nenne es jetzt mal die Einstellungskriterien für die Guides, die späteren Guides dann rausgekommen, dass ich gesagt habe, was muss jemand mitbringen, dass er sich in ein Problem, egal welcher Art, reindenken kann. Und natürlich jetzt nicht, ich kann nicht alles lösen, aber ich kann zusammen mit ihm durch eine Art, Fragen zu stellen, ihm helfen oder ihr helfen, gemeinsam jetzt zum Ziel zu kommen und also das Ganze dann dokumentieren noch.
Du warst dann praktisch so das erste Role Model oder Beispiel eines Guides.
Genau, also ich habe diese Position, sage ich jetzt mal, des Guides selber fast 10 Jahre lang in verschiedener Ausprägung oder verschiedener zeitlichen Ausprägung dann auch gemacht. Habe da natürlich viele Erlebnisse gehabt, die heute ganz viele Guides auch haben. Also sei es angefangen von, das wird nicht wertgeschätzt oder das ist, warum braucht man das überhaupt und das ist ja gar kein richtiger Business Case, bis hin zu dem, dass man dann irgendwann durch die Erfolge, und das ist etwas, was man natürlich im Business sehr oft auch sieht, erst wenn ich nachweisen kann, dass etwas erfolgreich ist, dann kriege ich auch Budget oder Ressourcen dafür. Mhm. Also diese umgekehrte Situation, die wir ja eigentlich, wir hätten es immer ganz gerne umgekehrt, ich kriege erst ein Budget für eine gute Idee, kann sie dann ordentlich umsetzen, sehen wir nicht so wirklich oft. Also da muss man schon mit sehr, sehr guten Zahlen und KPIs kommen. Das sind wir auch bei dem Social-Media-Thema. Viele Firmen stehen am Anfang und fragen sich, okay, wie kann ich denn meinem Vorstand KPIs verkaufen, dass wir in Social-Media investieren? Ja. Und dann stehen sie da und wissen überhaupt nicht, was Social-Media überhaupt ist, geschweige denn, wie ich es dann messen kann oder wie ich danach ein Preisschild hinmachen kann. Und mit den Guides habe ich einfach im Endeffekt versucht oder an mir selbst im Selbstversuch versucht zu zeigen, okay, wie kann ich mit einem möglichst geringen Aufwand schon Erfolge erlebbar machen, also für alle erlebbar machen im Endeffekt, dass dann irgendwann im Nachhinein jemand kommt und sagt, es ist uns so wertvoll, das wollen wir weiterhaben. Und im Endeffekt ich will es mal einen Ritterschlag nennen, nachdem ich dann in Richtung Corporate gewechselt bin, um dort eben das Social-Media-Projekt zu übernehmen, wurde die Stelle, die ja wirklich eine Stabsstelle war, die nie vorgesehen war, wo die Jobbeschreibung selber geschrieben ist, die wurde komplett nachbesetzt. Also das heißt, das war für mich dann so, okay, die haben es jetzt nicht nur komplett an meine Person gebunden, sondern sie haben irgendwo erkannt, dass das einen so großen Mehrwert hat, dass wir uns das nicht mehr nehmen lassen wollen.
Das ist eine Institution geworden.
Genau. Ja. Und die gibt es heute noch. Also das ist jetzt 3,5 Jahre her, die gibt es heute noch. Und das ist für mich dann irgendwo die Bestätigung gewesen, ja, es funktioniert auch quasi ohne den Schirmer.
Ja. Ja, und das war dann sozusagen deine Idee jetzt bei der Einführung dieser ganzen Werkzeuge, also habt ihr das Connections im Einsatz, SharePoint, eine Suchmaschine, SameTime, sozusagen Leute zu haben, die an den ganz verschiedenen Standorten der Kontinental weltweit eigentlich in so eine ähnliche Rolle schlüpfen, wie du das tust.
Genau, also da ist jetzt auch noch wichtig vielleicht irgendwo zu wissen, Continental ist ein sehr großes Unternehmen, wir sind in über 50 Ländern inzwischen. Das heißt, wenn ich mir heute vorstelle, ich mache egal welche Veränderung an einer zentralen Stelle und selbst wenn ich in dem Team alle möglichen Vertreter drin habe, die mir jetzt aus den verschiedenen Kulturbereichen auch noch Feedback geben, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Ich würde sagen, dass unsere Welt heute so einerseits komplex geworden ist, dass ich mit so einer One-Size-Fits-All-Lösung einfach nicht mehr den maximalen oder den möglichen Erfolg haben kann. Andererseits, wenn ich jetzt in die Lokation, in die Region reingehe, und das ist ja ein Teil des Guide-Konzepts, dass wirklich an jedem Standort gibt es mindestens einen Guide und es gibt, ein Guide macht maximal 200 Leute. Das habe ich im Endeffekt fast willkürlich festgelegt in Form von, also mehr als 200 Leute kann man persönlich eigentlich nicht betreuen.
Das ist aus der Soziologie die Dunbar-Zahl oder auch die Einheitsgröße, wo Toyota, glaube ich, immer ihre Bereiche teilen, weil man da einfach nicht mehr die Menschen im Überblick hat.
Ja. Genau, also für mich war wichtig, dass ein persönlicher Kontakt da ist, dass es möglich ist, einem Guide wirklich die Leute, die um einen rum sind, persönlich zu kennen. Mhm. Wenn das nur noch eine Institution ist, dann hilft es nichts. Dann funktioniert, glaube ich, dieses System nicht. Ja. Und der Vorteil dadurch war auch eine Frage am Anfang, ja, stellen wir die jetzt von außen ein, müssen wir die jetzt einkaufen, holen wir uns irgendwelche Consultants rein. Und für mich war einfach auch die wichtige Erkenntnis eben nicht jemanden, so, auch wenn die natürlich vielleicht im ersten Moment alle viel kompetenter gewesen wären, was jetzt Social Business oder sowas angeht, aber der Guide, der aus dem Business rauskommt, aus der Funktion, es ist ja komplett funktions-, divisions-, regionsübergreifend, der hat natürlich die maximale Durchdringung, Akzeptanz und Kenntnisstand von dem, was er gerade macht. Und der soll ja nicht von außen reinkommen und nur was Neues zusätzlich reinbringen, sondern er soll im Endeffekt das, was da ist, mit den Möglichkeiten, mit den neuen Optionen, die ich habe, verbessern. Und das kann er natürlich am einfachsten, und dadurch habe ich eine ganz kurze Anlernphase. Ich muss ihm nicht mehr zeigen, was der tägliche Ablauf ist, was die Prozesse sind, sondern er hat selber eigentlich vielleicht sogar schon das Erlebnis, da funktioniert es nicht ganz, da könnte man vielleicht noch was rausholen oder hier sind dauernd Fragen. Und er kriegt jetzt im Endeffekt Antworten, und wenn er die richtig verbindet, dann kann er lokale, kulturangepasste Lösungen anbieten.
Ja. Ja, und es wäre auch, ihr habt ja hunderte solcher Guides, das wäre wahrscheinlich auch gar nicht darstellbar, das mit Externen zu machen. Also es würde schlechter funktionieren und man würde es auch nicht realisieren können.
Also insgesamt sind inzwischen über 800 Leute durch diesen Onboarding-Prozess gegangen. Wir haben da natürlich eine relativ hohe, muss man sagen, Fluktuation. Jetzt nicht, weil die Leute nicht mehr wollen oder sowas, sondern weil das halt wirklich ein, ich nenne es jetzt mal ganz vorsichtig, ein Hobby ist für viele. Es ist on top. Wir haben zwar damals in dem Konzept es geschafft, dass der Vorstand in den ersten 3 Jahren den Guides quasi 10% ihrer Arbeitszeit dafür zugestanden hat. Gleichzeitig werden die Leute aber von ihren Vorgesetzten natürlich bezahlt, und es haben relativ wenig Leute dann wirklich substanziell weniger arbeiten müssen, um diese Guide-Tätigkeit durchzuführen.
Ja.
Also war auch für mich gleich einer der ersten Hürden oder eines der ersten Erfolgskriterien vielleicht, wenn ich es nicht schaffe, die Guides selber gleich so effizient werden zu lassen, von Anfang an im Lernprozess schon, dass sie quasi die Mehrarbeit, die Investitionen, die sie reinstecken müssen, auch gleich wieder durch Effizienzen reinholen. Dann funktioniert es auch nicht.
Schöner Lackmustest.
Ja, genau. Und also wenn die Guides selber nicht merken, okay, ich werde damit besser und schneller und effizienter, dann können sie es auch nicht verkaufen. Also dieses Storytelling fängt ja damit an, dass ich selber erlebe. Und wenn ich die Guides nicht in dieses persönliche Erleben reinbringe, dann funktioniert es halt nicht. Also das war wirklich so ein Versuch.
Und war das eine Graswurzelbewegung? Also hast du es einfach getan? Oder ich kann mir vorstellen, wenn es jetzt darum geht, Leuten zusätzliche Rollen zu geben, da hat man auch immer so Diskussionen, ist das entgeltrelevant, braucht man da ein ERA-Profil, ist das formal, ist das zielvereinbarungsrelevant? Wie war da so der Prozess, das zum Leben zu bringen als organisationales Element?
Also nachdem ich den Vorschlag das erste Mal auch beim Vorstand gemacht habe, bin ich damit nicht freudig empfangen worden, sage ich mal ganz vorsichtig. Mit der Hilfe von einigen Stakeholdern, nenne ich es jetzt mal, die im IT-Projekt unterwegs waren oder auch in meinem HR-Umfeld damals, die gesagt haben, okay, Schirmer, ich weiß nicht genau, was du da jetzt planst, aber wir haben auch keine bessere Lösung. Wir geben jetzt einfach mal dieses Vorschussvertrauen, probier's mal. Und ein Erfolgskriterium im Endeffekt war, und das habe ich auch dann als den Meilenstein im Endeffekt gesehen, dass es weitergehen kann, ist, kann ich überhaupt diese Leute akquirieren? Weil es ist ja nicht so, dass ich wie am Standort jetzt einfach zu jemandem hingehen kann und ihm versuchen kann, von diesem Konzept zu überzeugen, sondern ich habe im Endeffekt 1-2 Schuss gehabt. Also wir haben 3 Möglichkeiten gehabt. Das eine war diese typische Top-Down-Geschichte. Ich bin auf die Senior Executive Convention, da treffen sich alle Senior Executives einmal im Jahr, hingegangen, habe quasi Nominierungskarten verteilt, habe denen das Konzept vorgestellt und habe gesagt, wenn ihr irgendjemanden kennt, der da geeignet wäre dafür, dann gebt ihm mal die Karte und der meldet sich dann bei mir und wir machen dann Ausbildungen und fangen an. Das hat, also es ist der typische Ansatz in der Organisation, in einer hierarchischen Organisation. Ich habe über die nicht wirklich genau das Klientel bekommen, das ich gebraucht hätte, und es waren auch relativ wenige.
Aber du hast dich zumindest sensibilisiert und informiert, was kommt.
Es wäre wichtig, ich würde es wieder machen. Also ich würde das auf jeden Fall auch in einer hierarchischen Organisation top-down einsteuern. Aber die richtigen Personen kriegt man normalerweise nicht über so eine Nominierung.
Ja.
Wir haben dann als zweiten Ansatz die Leute versucht, direkt zu kontaktieren. Direkt heißt, also wir haben Leute gesucht, wir haben Funktionen gesucht, die sofort von einem Netzwerk profitieren würden, also sofort einen Erfolg sehen würden. Das sind jetzt zum Beispiel solche Leute, die jetzt gerade eine Karriere machen. Die brauchen ein Netzwerk, die müssen Leute kennen, die müssen schnell über Grenzen hinweg, ob das jetzt Divisions- oder Regionsgrenzen hinweg sind, müssen die kommunizieren. Kommunikateure natürlich, die haben den dringenden Bedarf, möglichst schnell an Informationen ranzukommen und auch Kanäle, auf die sie möglichst viele erreichen dann wieder. Und so sind wir an ganz verschiedene Bereiche direkt rangegangen. Knowledge-Management-Leute oder also da gibt es verschiedene Teams. Da muss ich sagen, das ist auch, es war ein bisschen mehr Erfolg jetzt als Top-Down, weil die halt sofort erkannt haben auch, oder viele von ihnen erkannt haben, okay, da komme ich gar nicht drum rum. Also in der Kommunikation haben halt schon sehr, sehr viele die Erfahrung gemacht mit Social Media. Aber es war auch da wieder nur, hätte ich gesagt, so die richtigen Erfolgserlebnisse hat man mit denen auch nicht. Und da kam eben der dritte, und das ist aber alles parallel gelaufen.
Ja.
Das dritte war im Endeffekt dann, wirklich, wie du sagst, diese Grassroot-Bewegung. Ich hab unseren Vorstand dazu bewegen können, dass es wirklich ein Mail rausging aus deren Mailbox, also von unserem Finanzvorstand und von unserer Personalvorständin, an 90.000 E-Mail-Empfänger. Also alle, die eine E-Mail-Adresse haben im Konzern, hatten ein Mail bekommen. Mhm. Und da stand im Endeffekt in drei Sätzen drin, wir wollen die Welt verändern, wer geht mit, ruft mich an.
Ja.
Und also es geht um Social Media.
Also das war, Guide Crowdsourcing.
Genau. Also das war wirklich so das niedrigste Einstiegslevel, was ich da auf was jetzt den Informationsverteilung nutzen konnte. Also ich habe halt den Wurm genommen, der dem Fisch schmeckt, nicht mir. Ich habe E-Mail verwendet und habe damit aber Leute erreicht. Und das Schöne ist, das war März 2012 und ich kriege heute noch E-Mails.
Mhm.
Also
als Antwort
auf dieses Mail. Also da sind Leute, die waren halt dann 2 Jahre weg oder sowas und die lesen das E-Mail und sagen, da will ich dabei sein.
Ja. Ja.
Also das hat auch den größten Erfolg gebracht. Also da waren innerhalb von, glaube ich, 3-4 Monaten oder sowas hatte ich da über 300 Leute, die sich daraufhin gemeldet haben. Jetzt könnte man sagen, von 90.000, 300 ist jetzt auch nicht viel. Aber es waren, ich würde mal sagen, die Trefferquote derer, die sich da gemeldet haben, die war gefühlt bei über 90%. Also da ist fast jeder von denen, der sich damals gemeldet hat, ist irgendwie noch mit dabei. Und
bei einer Betreuungsquote von 1 zu 200 hat man schon fast die Fläche abgedeckt.
Genau, also wir haben damals als Ziel gehabt ungefähr 400.
Ja.
Damit wird man das erreichen. Also die Zahl ist natürlich ein bisschen schwierig, weil es gibt Standorte, da haben wir 6.000 Mitarbeiter. Da brauche ich natürlich viel mehr Guides. Und es gibt Standorte, da haben wir irgendwelche 30 Mitarbeiter, die eine E-Mail-Adresse haben. Und ganz viele, wie wir nennen es, Blue Collar, also an der Fabrik, die haben keine E-Mail-Adresse. Ist zwar ein großer Standort, aber halt nur ganz wenige Leute, die überhaupt in Frage kommen im ersten Schritt.
Mhm.
Also von daher ist die Zahl nicht einfach nur... teilen wir mal die Mitarbeiterzahl auf 200.
Ja.
Das Spannende an der Geschichte bei dieser Akquirierung war wirklich, dass ich nicht, und das war das, wo ich am Anfang halt auch kritisch nachgefragt worden bin, nach irgendwelchen Abschlüssen gefragt habe, nach irgendwelchen Qualifikationen gefragt habe, sondern ich habe gesagt, ich will drei Sachen. Ich will, dass die Leute selbst motiviert sind. Ich will, dass die Leute neugierig sind. Und ich möchte, dass die Leute Englisch können.
Mhm.
Einfach, weil mein Indisch, Chinesisch und Spanisch sehr schlecht ist oder überhaupt nicht vorhanden. Also das ist eine gemeinsame Kommunikationsbasis, war dringend erforderlich. Die Selbstmotivation beruht im Endeffekt darauf, dass ich nicht dran glaube, dass ich jemanden von außen motivieren kann. Ich kann nur Demotivation abbauen, aber ich kann nicht jetzt, wenn du nicht willst, dann kann ich dich nicht motivieren. Ich kann ja Geld geben, dann machst du es eine Woche, aber dann ist auch irgendwann vorbei.
Ich denke, den Hund zum Jagen tragen.
Ja, das geht nicht. Also, und ich wollte denen natürlich mit einer Vision, die sehr groß ist, wir verändern die Welt, also nicht wir führen ein Tool ein, sondern wir verändern die Welt so ungefähr, wollte ich die natürlich auch ein bisschen reizen und kitzeln.
Ja.
Und die Neugier, das ist im Endeffekt für mich der Motor, den wir auch an anderen Stellen immer mehr halt etablieren müssen, dass die Leute wieder nicht mehr so viel Angst vor Veränderungen haben, sondern neugierig, da steckt ja wirklich die Gier drin.
Dahinter.
Nicht nur ein bisschen Interesse dran haben, sondern wirklich, ich möchte da dabei sein. Und da haben sich wirklich Leute dann eingefunden, die mich seit dem Zeitpunkt dann eigentlich immer wieder überrascht haben.
Dann kann man ja so verschiedene Phasen unterscheiden. Ich glaube in 2012 noch habt ihr dann in Hamburg im Beach Center diesen großen Event gemacht, wo du auf deinem Blog auch mal das Video gepostet hast mit Ansprachen, mit wenig IT, mit Stationen, mit Sand, auf dem man sich wackelig bewegen mussten.
Genau. Also das war natürlich dann der nächste Schritt, nachdem wir die Leute gefunden hatten. Also man muss dann auch dazu sagen, es war jetzt nicht so, dass wir dann quasi fertig waren und die waren alle da, sondern wir mussten wirklich über Monate lang mussten wir ständig Standorte anrufen, weil wir natürlich, die Freiwilligen kamen natürlich nicht so schön verteilt, wie man sich's gewünscht hätte.
Das heißt, ihr wolltet über Standorte, über Funktionen, über Hierarchien hinweg möglichst.
Ich wollte einen Querschnitt der Conti, genau. Und es gab halt Standorte, die haben halt einfach gesagt, interessiert uns nicht. Und wir haben aber gesagt, ja, aber wir haben das als Ziel drin gehabt, nicht jetzt, weil wir es unbedingt haben müssen, Bürokratie oder so, sondern weil einfach, wenn an einem ganzen Standort niemand ist, der sich mit dem Thema beschäftigt, dann ist der einfach draußen. Und das waren sehr, sehr viele Telefonate mit sehr, sehr vielen HR-Managern, Plant-Managern und so weiter, um jedes Mal wieder das zu erklären. Das ging über 3-4 Monate. Parallel dazu gab es dann die entsprechenden Calls mit den Guides. Und da auch wieder vom Konzept her nicht so typisch quasi, dass ich jetzt, ich weiß und ich sage ihnen, wie es geht, sondern wir haben versucht, gemeinsam eben diese Vision nochmal zu schärfen. Also nicht mehr nur heile Welt, sondern was genau können wir erreichen? Das haben wir dann so als Credo im Endeffekt ausgegeben und dann sind wir in das Wie reingegangen. Es gab monatliche Telefonkonferenzen, wo dann wirklich zwischen 150 und 300 Leuten am Telefon waren, immer in den 2 Zeitzonen, früh und abends. Und in diesen Calls habe ich dann versucht, mit den Leuten auf die Art und Weise zu arbeiten, dass ich ihnen eine Haltung versucht habe zu vermitteln. Also jetzt nicht in Form von, ich zeige euch mal, wie ein Blog funktioniert. Das haben wir im Endeffekt nebenbei auch gemacht. Das ging aber eher über so eine, über eine Serie von Aufgaben. Also es gab so einen Onboarding-Prozess, wo die erstmal so ein, sich vorstellen mussten. Da waren sehr viele Fragen drin über Veränderung. Wann hast du das letzte Mal was selber verändert? Wie schnell veränderst du dich? Bist du am Anfang mit dabei oder hinten? Also ich habe sehr, sehr viel mit Change Management gemacht, aber das nie gesagt. Mhm. Einfach, damit ich da niemanden abschrecke. Aber ich wollte einfach wissen, sind das, weil es sind im Endeffekt Change Agents.
Ja.
Was müssen die mitbringen, damit die da möglichst effizient sind? Und es hat sich dadurch natürlich, das, also allein dieses Ausfüllen hat manche schon in einen Denkprozess gebracht, wo sie einfach gesagt haben, nee, das bin ich gar nicht. Ich habe noch nichts verändert. Ich mache nichts als Erster. Ich warte mal, bis alle anderen es gemacht haben. Und wenn einer das da rein nach so durchgegangen ist, hat er vielleicht schon gesagt, das brauche ich gar nicht abschicken, das Formular. Mhm. Also war damals noch so ein PDF-Formular. Und die halt dann geblieben sind, mit denen haben wir in den Telefoncalls halt dann versucht, an dem, ich nenne es jetzt mal so in Bezug auf Simon Sinek, mit diesem Golden Circle, wo wir in der Mitte quasi nach dem Warum fragen, warum machen wir etwas, dann gibt es ja außenrum die Geschichte mit dem Wie machen wir etwas und dann in der, an der Oberfläche ist dann das Was machen wir eigentlich. Und meistens sind wir im Businessumfeld darauf fokussiert, was wir machen. Mhm. Und ich habe es halt versucht, mit den Guides genau umgekehrt zu machen. Ich habe denen erst versucht, eine Vision zu geben. Und in diesen Calls, in diesen 3-4 Monaten bis zu diesem Kickoff-Meeting, haben wir sehr, sehr viel an dem Wie gearbeitet. Wie gehen wir mit Menschen um? Wie hören wir zu? Wie versuchen wir, bestimmte Lösungen zu finden? Also wie frage ich? Wie kann ich so fragen, dass die Antwort nicht nur Ja ist sondern, oder Nein, sondern dass die wirklich den anderen in einen Denkprozess reinbringt? Wie schaut es mit Respekt aus? Wie schaut es mit Kultur? Ich bin ja auch verantwortlich gewesen oder immer noch für die Werte in der Continental. Und da haben wir diese 4 tollen Werte, die einfach mit Leben gefüllt werden müssen. Und für mich war das halt eine super Verbindung, jetzt zu sagen, wir haben Change Management als die Methodik, wir haben die Werte als die Basis im Endeffekt, also ein gemeinsames Werteverständnis. Und wir haben dann eben die Social Features, die natürlich dann sukzessive auch gekommen sind, in Form von darüber können wir das auch kommunizieren und sichtbar werden. Und mit diesem Dreiklang im Endeffekt sind wir dann in dieses Kickoff gegangen. Und das war eben auch eine lange Überlegung, weil typischerweise in Social Media Kickoff würde man auch erwarten, wie du sagst, virtuell und Computer und Smartphones und was weiß ich. Nachdem aber die Guides schon sehr, sehr lange mit diesen Themen zu tun hatten, hatte ich ein bisschen Angst, dass die Leute jetzt überfordern, wenn sie rausgehen. Also die hatten bis zu dem Zeitpunkt, sollten die noch mit niemandem drüber reden. Teilweise noch nicht mal mit ihrem Chef.
Weil aber ihr habt intern so praktisch eine Community schon gehabt auf der Plattform und euch da ausgetauscht.
Ja und nein. Also es gab die Communities gab es erst nach dem Kickoff.
Ah ja.
Also vorher war alles auf einem Blog basiert im Endeffekt. Ja. Der Blog war so der zentrale Ort, wo die Leute alles gemacht haben. Die haben ihre Aufgaben bestätigt, die haben die Informationen bekommen, die Agendas, die Protokolle, es war alles in dem Blog drin. Also es gab, in dem ganzen Guide-Konzept gab es so gut wie keine E-Mails. Also wenn es E-Mails gab, dann waren es im Endeffekt nur entweder so eine Notification mal oder es waren individuelle Mails mit einzelnen Personen, wenn da irgendwas Spezielles geklärt werden musste. Alles andere war komplett transparent. Und auf dem Event ging es dann mir eben nochmal darum, drum eben dieser Sand und diese leere Halle und keine Technik. Ich wollte dir nochmal den Impact der Veränderung spürbar machen. Das heißt, du stehst vor dieser leeren Halle, 1600 Quadratmeter Sand, du weißt nicht, wenn du da reinsteigst, blamierst du dich jetzt, fällst du um, wie schauen dich die anderen an? Also genau die gleichen Emotionen, sage ich jetzt mal, der gleiche Impact, den jeder andere hat, der in ein Firmennetzwerk reingeht. Die Halle war komplett leer. Wenn heute sich jemand bei Facebook anmeldet, das Ding ist voll. Der wird sofort mit Leuten bekannt gemacht, der ist sofort Content da. Wenn ich in einer Firma anfange, in einem Social Media, dann ist es leer. Ja. Wenn ich noch keine Freunde oder wenn ich noch keine Kontakte, kein Netzwerk habe, dann kriege ich nichts. Dann, wenn ich was suche, da finde ich nichts.
Wie das Word-Dokument nachklicken auf neu.
Genau. Und diese Erfahrung mussten die Guides machen, nachdem sie einfach nochmal 4-5 Monate eigentlich schon erlebt haben, wie reich das Ganze sein kann, wie leer es doch für alle anderen erstmal ist und vor allen Dingen, wie man sich fühlt, wenn man so eine große Veränderung hat. Und es war dann, wir konnten den Vorstand auch dazu bringen, dass er kommt, und auch da quasi auf Augenhöhe, der war mit uns im Sand, war ein ganz, ganz wichtiges Bild einfach. Und da gibt es diesen einen schönen Satz von einem Japaner, dem Kyoshi Sugano, der dann am Schluss auf der Bühne halt auf die Frage hin, was hast du jetzt mitgenommen von diesen 2 Tagen, das waren 2 Tage Workshops, wo sich auch die Guides selber trainiert haben, selber Ideen gemacht haben, wie sie sich Dinge beibringen können, aber auch wieder nicht nur Social Media, sondern auch wieder Kulturcafé und Culture Speed Dating gehabt und Change Management und Verhalten und was weiß ich alles. Und der kam dann und sagt, ich weiß jetzt, ich bin nicht allein. Und das, es waren 200 Leute aus 37 Ländern da. Das ist für mich nach wie vor einer der wichtigsten Sätze im Endeffekt, die wir in Social Media haben, dass wir erkennen, wir haben 50 Länder, über 300 Standorte und an jedem Standort gibt es bestimmte Dinge, die jeder tut. Und wenn ich dann plötzlich feststelle, hey, es gibt mindestens noch 300 andere Leute, die genau das Gleiche machen wie ich oder einen sehr ähnlichen Prozessablauf haben oder sich um ähnliche Dinge kümmern, dann weiß ich, ich bin nicht allein. Wenn ich dann auch mich noch traue, denen mal anzusprechen oder mich mit denen zu verbinden, dann fängt es an, effizienter zu werden. Dann fange ich an zu lernen. Wie macht ihr denn das? Wie mache ich das? Ich lerne die andere Kultur kennen. Also das ist für mich so eines der größten Reichtümer im Endeffekt, die man haben kann, diese Diversität eben zu erkennen als einen großen Benefit, als eine große Möglichkeit und nicht, wie wir es manchmal oder ganz oft immer sehen, so, oh mein Gott, da muss ich mich um die ganzen Kulturen auch noch kümmern und die Sprachen und es ist alles so kompliziert und so viel.
Ja, ja, und es macht auch den Unterschied, ob man wahrgenommen wird als ein IT-Einführungsprojekt oder ein IT sozusagen Mittel zum Zweck des Community-Buildings ist. Also, dass eine große verteilte Organisation sich als Gemeinschaft mit gemeinschaftlichem Ziel versteht.
Also ich glaube, das war, weil ja oft die Frage kommt, was war denn da so zuerst da? War da erst Social Media da oder die Werte oder die Kulturentwicklung bei der Conti oder IT in Form von, wir wollen jetzt neue Tools? Ich glaube, bei Conti war das wirklich der große Glücksfall. Ich würde es nicht Zufall nennen, weil es war einfach Zeit für all diese Themen. Aber es war der Glücksfall, dass die wirklich sehr synchron gekommen sind. Mhm. Und dadurch, dass wir das alles so eng verzahnt haben miteinander, hat das plötzlich alles richtig viel Sinn gemacht. Also wenn ich mir die Werte anschaue, Handlungsfreiheit brauche ich, um ein neues Tool zu lernen, um da drin meine ersten Schritte zu machen. Wenn ich da keinen Spielraum habe, nenne ich es wirklich Spielraum, dann kann ich da überhaupt nicht reingehen, weil ich ja einfach diese Handlungsfreiheit nicht habe. Wenn ich das Vertrauen ein anderer Wert, den wir haben, wenn ich das nicht von meinen Vorgesetzten bekomme, dass es hier nicht um Katzenvideos geht, dass es hier nicht um irgendwelche Spielereien geht, sondern ich vertraue dir, dass die Zeit, die du da drin verbringst, auch einen Business-Nutzen hat. Umgekehrt auch ein gewisses Selbstvertrauen. Ich traue mich da rein, ohne dass ich Angst haben muss, nachher gekündigt zu werden oder sowas. For one another ist einer der, also füreinander da zu sein, Verbundenheit haben wir es deutsch übersetzt. Die wird natürlich über so eine transparente Plattform extrem sichtbar, wenn die Leute plötzlich anfangen, sich gegenseitig die Beiträge zu liken, sie zu kommentieren. Also alles, was man so in der Leadership-Diskussion hat. Wie kann ich denn Vorgesetzte wieder in eine bessere Situation bringen? Wie kann ich virtuelle Teams führen? Wie kann ich das Engagement in einem Team erhöhen? Dann ist natürlich eine transparente Möglichkeit, positives Feedback zu geben, unglaublich hilfreich. Und es ist halt nur ein Klick. Es ist nicht, ich muss jemanden ins Zimmer rufen, muss ihm da eine Rede halten oder ein Zertifikat geben oder sowas, sondern ich klicke einfach okay oder like oder ich sage, hey, toll gemacht, oh, danke für die Info. Also ganz, ganz niederschwellig die Möglichkeit, ganz positives Feedback zu geben.
Was nicht heißen soll, dass man es nicht in einem Raum persönlich auch zusätzlich nochmal tun könnte oder sollte.
Ganz
aber es ist eine zusätzliche Option.
Das
erhöht den Optionenraum.
Das ist ein bisschen so eine, glaube ich, also was ich über die Kulturen lerne, so das deutsche Phänomen, dass wir in Deutschland immer ganz schnell gerne hergehen und sagen, es muss 100% dann abdecken. Mhm. Natürlich nicht. Also ich bin nicht der, der nur online ist. Ich bin nicht der, der nur Social Media. Es wirkt natürlich für jemanden, der nicht in Social Media ist, sehr, sehr dominant. Aber ich habe ein Realleben. Wir sitzen jetzt hier draußen in der Sonne und sitzen nicht irgendwo in einem virtuellen Café. Ich bin auch, glaube ich, schon jemand, der sehr, sehr viel persönlichen Kontakt mit Menschen hat. Ich bin nach wie vor, und es hat auch diese Events gezeigt, wir haben jedes Jahr diese Events mit den Guides seitdem gemacht, dass der persönliche Kontakt unglaublich wichtig ist, dass das eigentlich der Trigger ist für eine echte Beziehung. Gleichwohl erlaubt uns dieses ganze Social-Thema, also wenn man so dieses Eisbergmodell der Kommunikation anschaut, ich sage immer, der hebt diesen Eisberg aus dem Wasser. Also dieses Ganze, was unter der Ebene, diese ganzen Persönlichkeitsdinge oder sowas, die da ablaufen, die laufen natürlich in Social Media auch ab, aber sie laufen halt vor dem Treffen schon ab. Mhm. Also ich lerne Leute schon auf eine ganz andere Ebene kennen und wenn ich die dann das erste Mal treffe, dann ist der Schritt in Richtung Business-Effizienz, der ist so klein und so schnell und man fühlt sich extrem wohl dabei. Also das ist jetzt nicht nur eine reine Effizienzsteigerung in Form von Druck oder sowas, sondern es ist etwas total Schönes, wenn man in einen Raum kommt, obwohl man noch keinen Menschen jemals persönlich gesehen hat. Und man kommt rein, als wäre ein Familientreffen.
Aber das Kennenlernen und irgendwie ein Gespür dafür zu haben, wer ist die andere Person, tatsächlich über den virtuellen Raum schon stattfinden kann.
Ja, weil es sind immer Fotos verbunden damit, es ist immer eine Klarname dabei. Das ist ja der Unterschied im Business-Kontext, dass ich hier wirklich eine hohe Authentifizierungsmöglichkeit habe. Ich kann nachschauen, okay, was hat der sonst so für Projekte gemacht? Ich finde eigentlich immer einen Einstieg, mit der Person zu sprechen. Also für mich ist das damals, wie es mit ICQ-Chat losgegangen ist, wo man so einen Knopf drücken konnte, random irgendjemand auf der Welt, ich möchte mit dir reden. Dieses Erlebnis hat mich eigentlich damals so geprägt, zu sagen, hey, das ist doch das Beste, was man haben kann, Leute kennenzulernen, ohne dass ich jetzt hier irgendwie vorher schon ausselektieren muss oder ja, ist einfach eine persönliche Verbindung auch virtuell zu initiieren und dann aber real zu leben.
Blind Dating im Business-Kontext.
Fände ich, glaube ich, sehr gut. Ja. Also das ist das, was wir mit den Guides jetzt nach 3,5 Jahren, es geht weiter, was wir machen im Moment, um das Ganze wieder zu revitalisieren auch ein bisschen. War jetzt ein Jahr lang relativ ruhig.
Ihr habt doch nach diesem 2012, war der dann 2013, glaube ich, auch nochmal auf einer Tour in den Standorten, also wirklich vor Ort zu gehen.
Genau, wir hatten 2012 ja nur in Anführungszeichen 200 Leute bekommen können, die auf das Event durften, muss man sagen. Das liegt einfach daran, weil wir mussten natürlich ein größeres Hotel nehmen, um diese Leute alle zu bekommen. Und dann gibt es natürlich Länder, in denen kostet diese Hotelübernachtung mehr als die im Monat verdienen. Mhm. Und da hatten halt die Landesherren Angst, dass die nie wieder zurückkommen. Oder die sagen, ja nee, der war, also dadurch, dass ich die Guides natürlich ohne eine Kompetenz oder ein Hierarchielevel gesucht habe, waren dann natürlich sehr viele Leute dabei, die waren noch nie im Ausland. Die haben noch nie ihren Standort irgendwo verlassen, die waren noch nie Repräsentant für ihre Business Unit. Und da gab es natürlich ganz, ganz viele Diskussionen mit deren Vorgesetzten, ob die jetzt zu so einem globalen Event fahren dürfen, wo deren Vorgesetzten denn noch niemals da waren. Also da kommen eine ganz andere Sachen natürlich noch hoch. Und wir haben dann im zweiten Jahr gesagt, okay, wenn ihr nicht zu uns kommen könnt oder nicht alle, kommen wir halt zu euch. Und haben dann im Endeffekt so eine Art Welttour geplant, wo wir an insgesamt 9 Standorten oder 9 Ländern, muss man sagen, dann so regionale Events gemacht haben. Dann allerdings, also das erste habe ich organisiert. Ich habe gesagt, damit wir auch mal zeigen können, was ihr so könnt. Und ich möchte auch die unterschiedlichen Kulturen erleben, weil in dem 2012er, das war faszinierend, es war eine Kultur im Endeffekt, es war ein Freundeskreis. Da sind Leute am Schluss gekommen und gesagt, wir brauchen einen fünften Wert, Freundschaften. Mhm. Und da war es dann so in den neuen Events, dass wirklich die Guides auch wieder als eigentlich überhaupt nicht dafür, ich nenne es jetzt mal ausgebildet oder die typischen Akteure für solche Events sind, weil es waren ja jeweils Events mit zwischen 20 und 100 Leuten. Dass die sowas planen, dass die zum Plantmanager gehen, zum Leiter des Werks gehen und sagen, ja, würdest du uns das Catering geben? Wir geben dir dafür Trainings. Also wirklich so Verhandlungen mit auf 5 Level dazwischen.
Geben und nehmen.
Ja, es war total spannend, weil wir natürlich auch ganz wenig Budget dafür auch genommen haben oder überhaupt zur Verfügung hatten. Haben wir gesagt, schauen und machen wir was wir auf die Beine kriegen ohne dem Ganzen. Haben dann Roadshows gemacht, es gab an jedem Standort gab's andere Dinge, die haben sich andere Sachen einfallen lassen, es hat einen ganz anderen Spirit gehabt. Wir haben Abendevents gehabt, Shanghai in der U-Bahn mit 30 Leuten irgendwo quer durch die Gegend. Das ist ein tolles Erlebnis, kann ich jedem empfehlen. Oder sich in Singapur oder in Brasilien, in Indien, in Amerika, in Mexiko, also auch in Deutschland, in Europa, in Rumänien. Wir waren an so vielen Orten und jeder war ganz spezifisch, war ganz speziell, aber auch die Kultur der Guides dort, man hat es erleben können. Aber alles hat auf den gleichen Spirit eingezahlt. Und wir hatten unglaublich tolle, aber sehr, sehr unterschiedliche Ergebnisse.
Das gefühlte Diversity.
War ein Traum, kann ich jedem nur empfehlen. Also wenn man sowas mal erlebt hat, dann wird man, glaube ich, unsere Vielfalt in unserer Welt ganz anders erleben.
Und neben den physischen Treffen, wie war das so die virtuelle Interaktion mit den Guides? Hast du diese Telefon-Webkonferenzen fortgeführt? Hat sich das in andere Gruppen zerteilt?
Ja, also das Schöne ist ja, dass Social Media einfach sich da sehr schnell an vielen Stellen verselbstständigt. Also eine Sache, das sind so kleine Anekdoten zum Beispiel. Wenn man hergeht und sagt, ich muss 400 Leute zu einer Telefonkonferenz einladen, im Endeffekt 2 Telefonkonferenzen, sie sollen selber entscheiden, kommen sie in der Früh oder am Abend, je nach Zeitzone, wie gesagt, in Europa können sie sich dann entscheiden, in China gehen sie halt in der Früh, in Brasilien am Abend. Und dann schickt man normalerweise ja Event-Notifications raus und die Leute können im Endeffekt nur mir wieder Rückmeldung geben. Das heißt, es gehen 800 Einladungen für einen Telefontermin oder 2 Telefontermine raus und jeder kann nur mir wieder antworten. Normalerweise wäre ich damit eine Woche beschäftigt dann, weil der eine sagt, ich kann nicht, der zweite sagt, ich würde gern, dann gibt es eine Wiederholung und so weiter. Dadurch, dass wir das aber von Anfang an, vom allerersten Termin, sofort im Blog gemacht haben, die Agenda war in dem Blog und ich habe gesagt, wenn einer irgendeine Frage hat, als Kommentar
da rein.
Der erste schreibt, ich kann nicht, der zweite, ich würde gerne, der dritte, hey, ich bin am gleichen Standort wie du, ich sag's dir nachher. war wirklich beim allerersten Event schon so. Dann kurz darauf haben sie festgestellt, hey, wir sind hier in Timișoara, wir sind 17 Guides, weil die Standort so groß ist. Warum soll jeder in seinem Zimmer hocken, an seinem Headset auf? Wir mieten uns wir holen uns irgendwo ein Meeting Room und setzen uns da rein und machen noch eine Viertelstunde danach noch eine Besprechung, dass wir uns mal kennenlernen. Ja. Also da sind Dynamiken entstanden, die kann man nicht initiieren, wenn man in geschlossenen Kanälen arbeitet. Und Einladungen und E-Mails, das sind alles geschlossene Kanäle. Die haben sich komplett teilweise dann selber organisiert. Die haben auch dann selber Veranstaltungen gemacht. Die haben, also je nachdem, wir hatten einzelne Guides, die haben sich die Landesfürsten, sage ich jetzt mal, geholt oder Landesherren von den Business Units, von den Divisionen, haben sich selber Ambassadors ausgebildet, haben Kommunikationskonzepte geschrieben. Da hatte dann zum Connects Takeover Day, hatte dann quasi jeder so ein Muffin auf dem Tisch mit Connects drauf und hatte eine Anmeldung und eine Einladung für eine Schulung. Andere haben Gamification gemacht, die haben einfach gesagt, wir haben als Konzern gesagt, wir wollen die Leute nicht mit Spielen da rein oder wir wollen sie nicht bezahlen dafür, dass sie das tun. Darum haben wir Gamification erstmal auf Konzernebene gesagt, machen wir nicht. Aber in den östlichen Ländern ist sowas ein ganz gängiges Mittel, um Leute dazu zu motivieren. Und die sind zu ihrem, also als zum Beispiel da in Timișoara, die sind zu ihrem Plantmanager gegangen, haben gesagt, kriegen wir 1.000 Euro. Und dann haben die mit den 1.000 Euro, haben die sich ein paar Preise, da war ein iPad dann auch irgendwie dabei als Hauptgewinn und ein paar so kleine Sachen und haben sich ein fast viermonatiges Konzept überlegt, wie sie die Leute anfangen erstmal zu liken, dann Kommentare zu schreiben, dann einen eigenen Blogpost zu schreiben, dann irgendein Forum zu antworten und wer das alles mitgemacht hat, konnte am Schluss dann quasi das iPad gewinnen. Ja. Da haben die Leute 3,5 Monate schon in Connects gearbeitet, ohne im Endeffekt jetzt einen eigenen Bedarf zu haben erstmal, das heißt, die waren schon so tief drin, dass da auch viele natürlich dann da auch geblieben sind.
Und alles dezentral organisiert, also genau. Ohne, dass es euch Arbeit gemacht hat.
Das ist genau das, wenn ich jetzt auf den Seminar wieder zurückkomme. Ich habe versucht, ihnen eine Vision zu geben. Wir haben gemeinsam versucht, an dem Wie zu arbeiten. Wie könnten wir das machen? Haben uns darüber ganz stark ausgetauscht. Und das, was dann am Schluss gemacht worden ist, das hat fast jeder Guide irgendwie anders gemacht. Und alle haben natürlich voneinander gelernt, weil das auch transparent war. Da gab es dann so Smart Task Awards, wo die Leute dann halt quasi sich selber nochmal ein Ziel gesetzt haben, daran gearbeitet haben, haben sie auch ein Award gekriegt dann dafür und so weiter. Also dieser Austausch war so unglaublich, das Workout Loud, wenn man es nennen würde, auch das hat so viel geholfen, weil die voneinander gelernt haben, haben es dann angepasst an ihre Kultur und dann nochmal vielleicht entsprechend noch was draufgesetzt oder was weggenommen, was einfach dort nicht funktioniert. Ich konnte mich, ich will nicht sagen zurücklehnen und genießen, was da alles passiert, aber es war wirklich, also jede Woche habe ich da neue Überraschungen erlebt, mit was für tollen Ideen die gekommen sind.
Im Gegensatz zu der Erfahrung, die viele machen, dass man immer anschieben muss, immer Leute mit Inhalt und Material bespielen muss. Ne? Man muss diese Gruppendynamik irgendwie hinbekommen.
Ja, aber das ist ja der Unterschied, glaube ich, den wir auch sehen im Moment gerade im Management Leadership. Also wenn ich das mal formuliere, Management, da geht es ja um Steuern, da geht es um Kontrollieren. Das ist ein Aufwand beim Manager und das ist ein Aufwand bei dem, der gemanagt wird. Ich würde das Wort Management für Personen überhaupt nicht mehr nutzen heute. Aber es ist ein Aufwand und wenn dieses Management aufhört, werden die Leute dann, die machen dann nichts mehr. Warum auch? Es wird ja nicht mehr kontrolliert. Was du nicht kontrollierst, wird nicht gemacht. Gibt es ja lauter Bücher darüber. So, wenn ich jetzt aber Leadership anschaue, Leadership ist für mich etwas, wo ich eben an einer Vision arbeite, wo ich die Leute, wo ich mit Engagement, wo ich, wie gesagt, Motivation finde ich da das falsche Wort, aber wo ich die Leute an der Hand nehme und versuche herauszufinden, was ist denn das, was demjenigen am besten liegt, wo hat er seine Kompetenzen und wo kann ich das hinentwickeln. Und das Beispiel eben von Leadership, wenn ich das jetzt so sage, mit den Guides war, Ende des Projekts 2013 hatten wir super erfolgreich alles abgeschlossen gehabt. Und dann gab es aber auch die Vorgabe im Endeffekt, gut, Projekt ist zu Ende, brauchen wir auch keine Guides mehr. Also es war wirklich für mich dann auch so fast so ein bisschen so ein Schock, weil ich gesagt habe, Moment, ich habe mit den Leuten ja eine persönliche Bindung, sage ich jetzt mal, aufgehört. Ich habe denen gesagt, wir verändern die Welt, die ist nicht nach 3 Jahren verändert. Und wir haben alle gewusst, dass wir noch lange nicht fertig sind. Aber das Projekt war fertig. Das heißt, es war definitiv kein Budget mehr da. Es war auch das Commitment von allen anderen. Ich meine, wir hatten intern alle Preise gewonnen, die man in der Conti gewinnen konnte damit. Das heißt, es war im Endeffekt auch nichts mehr zu holen. Das heißt, alles, was man jetzt noch reinsteckt, wäre eigentlich potenziell erstmal vielleicht sogar eine Verschlechterung. Und ich habe halt gesagt, es geht nicht. Ich muss mit denen weiterarbeiten. Ich habe ein Versprechen abgegeben, ein persönliches. Und wir sind noch nicht fertig. Und ich durfte dann aber wirklich auch nicht mit denen sichtbar weiterarbeiten. Das heißt, es war das ganze Jahr 2014, war wirklich eine sehr vorsichtige Zeit. Ich habe mir dann überlegt, ob wir das mit Lead Guides abfangen. Dann haben wir 10 Lead Guides gesucht, die dann die operativen Geschäfte weitergeführt haben, dass das weiterleben kann. Aber so halt eine Art
Hierarchisierung in den Guides oder so. Welche, die etwas mehr machen als die anderen?
Oder? Das war nicht, also das war ganz bewusst. Das haben wir auch immer hingeschrieben. Es geht definitiv nicht um Hierarchie, sondern es geht um Übernahme von Arbeitspaketen. Also der eine hat sich dann um das Onboarding gekümmert, der andere hat sich um Trainingsunterlagen gekümmert, der dritte hatte sich um das Guide-Event, das wir trotzdem gemacht haben. Es gab 2014 auch ein Guide-Event. Aber was ich damit sagen wollte in Leadership ist, ich habe jetzt vor kurzem haben wir gesagt, okay, wir fangen jetzt wieder an, weil wir haben so viele Sachen, wo wir die Guides super gut brauchen können. Ich meine, das ist der Querschnitt der Conti. Wenn ich da eine Frage reinstelle, ich kriege innerhalb von 24 Stunden die perfekte Antwort aus allen Kulturen. Diesen Wert erkennt man immer mehr jetzt. Und ich bin jetzt nach über einem Jahr quasi, ich habe natürlich weiter gewirkt, aber jetzt nicht in der Form von einem Leader. Ich habe einen Aufruf gemacht, Leute, packen wir es an, das und das sind die Themen. Wir haben einen Strategie-Workshop gemeinsam gemacht, haben über 50 Leute sofort teilgenommen, also virtuell und physikalisch. Und man hat das Gefühl, wir haben nie eine Pause gemacht. Und wenn man das jetzt mit Management vergleicht, ich höre auf und es passiert nichts mehr. Und ich habe die Leute mal quasi über eine Vision in eine Richtung bewegt und das ist unglaublich toll, wie die noch brennen und wie die noch laufen. Es sind nicht mehr alle da. Also es ist nicht 100%, da brauchen wir nicht reden. Aber es ist eine unglaubliche Dynamik nach wie vor da, sogar nach einem Jahr und nach diesem ganzen, ja, die dürfen nur noch 5% ihrer Zeit verwenden und eigentlich hat der Chef ja auch was dagegen, weil der hat's eigentlich, findet das immer noch nicht so toll. Also sie kämpfen ja gegen Widerstände. Es ist ja nicht, dass es überall so
freudig auch geleitet wird. Genau, sehr schön. Jetzt habe ich gehört, gibt es ja so auch die ersten Organisationen, die anfangen jetzt in ihren sozialen Medienprojekten das Guide-Konzept zu übernehmen, sowas Ähnliches als Multiplikatoren-Netzwerk aufzubauen. Ja. Wenn jemand sowas macht und du schaust mal zurück, was sind denn so die typischen Barrieren, mit denen so Organisationen zu rechnen haben, was kann man da tun und was sind vielleicht auch Erfolgsgeschichten, Nutzenfaktoren, wo man dann natürlich auch argumentieren kann und sagen kann, klar, brauchen die ein bisschen Zeit und deshalb ist ein bisschen Aufwand, den man reinsteckt, aber da kommt auch was Großes bei raus.
Mhm. Also es gibt Firmen, die das wirklich tatsächlich fast eins zu eins übernommen haben, was mich total freut. Firma Sika haben wir ja zum Beispiel schon mal erlebt, die wurde ich auch mal eingeladen, um es auch dort mal vorzustellen, dann quasi live und habe das erleben können, wie genau das Gleiche dort auch funktioniert. Also das ist wie auch bei, was ich vorher gesagt habe, dass meine Stelle damals nachbesetzt worden ist, war so das Kriterium, es geht. Auch jetzt, dass dieses Guide-Konzept in einer ganz anderen Firma, in einem anderen Land, mit einem ganz anderen Setup auch funktioniert. Das ist für mich auch das Spannende irgendwie, dass diese Idee wirklich leben kann, auch ohne der Person. Gleichzeitig, und ja, ich hoffe, das klingt nicht in irgendeiner Form jetzt arrogant, aber es hängt unglaublich an der Person, die es macht. Ich habe das an verschiedenen Stellen gesehen, da wurde das Konzept, ich habe auch versucht, wirklich alles mitzugeben, sei es an Tools, sei es an Know-how, sei es auch an der Information über Haltung, über was man machen muss. Aber wenn die Personen, die das Ganze übernehmen sollen, dann das quasi als einen Arbeitsauftrag sehen, wie ein Projekt und sagen, ich arbeite einfach die Agenda ab, ja. Das kann nicht funktionieren.
Das sind diese typisch befohlenen Rollen wie Key-User oder solche Dinge.
Ja, das waren auch die Guides, die wir im Endeffekt nominiert bekommen haben, die gesagt haben, okay, wir hatten gerade Zeit, ja du machst jetzt Guide. Das sind keine schlechten Leute, überhaupt nicht, aber es ist, um Guide zu sein, also diese Idee, die hinter dem Guide steckt, da muss man schon wirklich brennen. Da muss man schon wirklich jemand sein, der sagt, okay, ich weiß, da kommen Hindernisse. Ich weiß, mein Chef mag das im Moment nicht. Aber ich weiß, dass wir es brauchen. Ich weiß, dass es gut ist für die Firma und ich weiß, dass ich einfach trotz Gegenwind, trotz Stolpersteinen und trotz einer sicher sehr langen Durststrecke, ich glaube, Social Business hängt auch sehr, sehr viel mit Durchhalten zusammen, weil der Mehrwert jetzt nicht sofort im ersten Moment sichtbar wird, sondern der kommt, je mehr ich da drin mache, und zwar nicht in Form von Dokumentation von dem, was ich sowieso schon irgendwo mache, sondern wirklich meine Arbeit in Social Media verlagere, umso effizienter und effektiver werde ich. Und gleichzeitig aber, umso mehr Rückmeldung, umso mehr positives Feedback bekomme ich. Also das sind ganz, ganz viele kleinere Dinge, die dann aber zu einem ganz, ganz großen Erfolg zusammenkommen. Und da muss man die Leute relativ schnell ins Erleben reinbringen. Ich glaube, nur darüber zu erzählen, gibt so einen schönen Spruch, Worte sind schwach. Mhm. Wenn es nicht Vorbilder gibt, wenn es nicht Leute gibt, die mit 200% da rumlaufen. Also ich habe ganz oft, höre ich mir auch natürlich bei uns in der Firma an, ja du, du bist ja so weit weg, das ist ja alles so viel, was du da machst, das kann ja gar keiner alles lesen. Da habe ich gesagt, das erwartet ja auch keiner. Du hörst ja auch nicht 24 Stunden Radio. hörst dir die Sendung an, die dich interessieren. Und dafür, dass aber jemand quasi diesen Radio hören kann, muss irgendjemand 24
Radio
Stunden
machen.
So ist es. Und so ist es bei den Guides eben auch. Es muss nicht jeder alles mögen, es muss nicht jeder alles toll finden, aber wenn jemand was wissen will, dann kann er es holen. Dieses Push-to-Pull funktioniert nur dann, wenn genug da ist, was ich pullen, was ich ziehen kann. Und das muss irgendjemand vorleben. Also wenn jemand dieses Guide-Konzept übernehmen will, dann sollte er sich Leute suchen, die extrem neugierig sind, die er auf ein gemeinsames Ziel einschwören kann. Er braucht, würde ich sagen, als Erfolgsrezept einen Sponsor, hilft. Also Sponsor meine ich jetzt nicht oder nicht nur finanziell, sondern jemand, der einen auch ein gewisses Backup gibt, Richtung Executive, Richtung Vorstand, und sagt, okay, ja, wir wollen das wirklich. Auch wenn von auf gleicher Augenhöhe Vorstand oder woanders dann irgendwann kommt, ja, aber da haben wir gar keine Zeit oder eigentlich ist das kein Business oder sowas.
Der klassische Machtsponsor.
Genau, also der muss einfach da dahinter stehen. Das macht die Sache sehr, sehr viel leichter. Ich glaube, in einer richtig hierarchischen Organisation mit der alten Managementkultur, eine reine Grassroot-Bewegung, ich will nicht sagen, die funktioniert nicht, aber sie wird sehr lang dauern.
Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du dein ganzes Wissen hier geteilt hast mit uns, mit der Community. Und ich wünsche dir natürlich weiterhin auch viel Erfolg und alles Gute und viel Drive. Ich glaube, das muss man dir nicht extra wünschen, den hast du.
Ich versuche jung zu bleiben und da hat man den Drive, da hat man die vielen Fragen jeden Tag. So, danke, Simon.
Viel Spaß auf der CeBIT.
Danke dir, dir auch.